SRF 1. SRF 1 Doppelpunkt.
Der Estrich ist eine Wundertüte. Die meisten gehen nur sporadisch rauf und staunen, was sich im Laufe der Jahre dort angesammelt hat. Vieles braucht man nicht mehr, könnte man entsorgen. Vieles birgt Erinnerungen oder bringt sie vor, schöne oder weniger schöne, die man am liebsten würde, dort lassen, was sind. Zinterst im Hirn. Und immer wieder geht beim Zügeln etwas vergessen. Extra oder nicht, wer weiss das schon so genau. Der Estrich von unserer Redaktorin, der Patricia Panzer, ist der Startpunkt der heutigen Sendung. Genauer gesagt, ein Koffer, dunkelgrün mit rotem Streifen. Rot wie das Milieu, das er reinführt.
Ich gehe eigentlich nur selten rauf. Nicht nur, weil es ein bisschen mühsam ist, teuer mit einer Stange aus der Decke im obersten Stock zu fischen, die alte Holzstege runterzuziehen und raufzuklettern, sondern auch, weil ich zu den Menschen zähle, die gerne wegrühren und dort oben ausser ein paar leere Schachteln fast nichts aufbewahre. Letzte bin ich aber trotzdem wieder mal rauf. Und ich habe nicht nur rechts geschaut, wo mein Abteil liegt, sondern auch links, wo man in einem dunklen Ecken auch mit Licht fast nichts erkennt. Neben viel Spinnenweben und einem alten Vogelhäuschen ist dort ein grün-schwarzer Koffer gelegen. Vermutlich schon sehr lang, wenn man genau anschaut. Ich habe gemerkt, dass ich wie ein Kind um die Schatztruhe, wie ein Tier um die Beute gerüllt bin. Ein alter Koffer auf dem Estrich, das macht irgendwie neugierig. Man kann ja mal hineinschauen. Oder? Er war so vollgestopft, dass ich nur etwas aus der obersten Schicht in die Hand genommen habe. Ein gelbes Kuvert mit Fotos drin. Fotos, die mich erstaunt haben. Aufnahmen von fast nackten Frauen. Das habe ich nicht erwartet. Ein unangenehmes Gefühl, da oben vor so Bildern zu sitzen. Das Zweite geht das sicher irgendwie einfacher. Ich hole darum meinen Nachbarn zu Hilfe. Ein bisschen Neugier hat ja noch nie jemandem geschadet. Und was man aufmacht, kann man ja auch wieder zutun, habe ich mir gesagt.
Schau mal, da hat es mega viel Papier drin. Was hat es noch? Kleider?
Kleider.
Kassette.
Das Mutterchen.
Number one.
Ja, und schau mal das hier an.
Was ist das? Ein Chile? Das Netzchile?
Das
Zeug liegt, glaube ich, nicht erst seit gestern oben.
Und das ist recht heftig. Da.
Ich staune, wie viel in so einem Koffer Platz hat. Der erste Blick zeigt Kleider, Schuhe, biegenweise Papier, also Briefe, Rechnungen, Postilisten, mehrere biegende Fotos, die verschiedene dunkelhäutige Frauen zeigen. Frauen, die sehr, sehr leicht bekleidet sind, vor einem Poster mit Meer und Palmen posieren. Sind das Frauen, die im Sexgewerbe arbeiten oder wollen arbeiten? Eine von diesen Frauen taucht ein paar Mal auf in ganz verschiedenen Situationen. Ein Teil von einem uns unbekannten Leben vor uns ausbreitet.
Es ist ein bisschen.
Wieso lädt das einfach auf dem Estrich?
Ja, was machen wir jetzt mit dem?
Ich fasse einen Entschluss. Ich möchte den Koffer zurückgeben. Den Besitzer oder die Besitzerin finden und etwas über diesen Menschen erfahren. Und vielleicht hat die Person, die den Koffer gehört, ja Freude, all die persönlichen Gegenstände wieder rüberzukommen. Ich suche darum nach Indiz. Es stehen verschiedene Adressen auf vergilbten Kuvert, die meisten aus dem Raum Basel. Daten auf den Stempel und Briefköpfen Mitte 90er Jahre. Am besten ich frage als erstes meine Nachbarin, eine ältere Dame, gerade schräg wie sie wie.
Hoi!
Von den 6 Leuten, die in den 6 Wohnungen in unserem Haus wohnen, lebt sie am längsten da.
Magst du dich erinnern, dass du wohnt?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe alle die Leute gekannt, die da waren. Also außer mir sind es eigentlich ältere gewesen. Die Angela ist noch dran gekommen, aber sonst ist eigentlich niemand in dem Haus gewesen.
Fehlanzeige. Niemand im Haus mag sich erinnern an eine Frau mit dem Namen, die auf dem Papier oder auf den Briefen am häufigsten auftaucht. Briefe, die fast alle aus der Dominikanischen Republik geschickt worden sind. Ich muss eine andere Spur finden. Aber vorher, darf ich als Journalistin überhaupt darüber berichten? Über das Leben, das Hab und Gut von einer Frau, die ich nichts darüber weiss, die ich vielleicht gar nie finden werde? Zur Sicherheit frage ich den Rechtsdienst von Schweizer Radio und Fernsehen und der versichert mir, dass ich nicht gegen das Gesetz verstoße, solange ich Privatsphäre von dieser Frau oder anderen Personen, die im Koffer auftauchen, schütze.
Du kannst soweit über diese und über andere Personen berichten, sodass sie für ein erweitertes Umfeld nicht erkennbar ist. Eine Person, die der Person sehr nahe steht, wird sie womöglich erkennen, was nicht relevant ist. Eine Persönlichkeitsverletzung kann aber dann vorliegen, wenn ein erweitertes Umfeld darauf schließen kann, wer die Personen sind.
Gut, die Antwort ist klar. Ich darf berichten über eine Person, solange ich die Person nicht kenntlich mache, also ihren Namen nicht erwähne oder sie auf den Fotos nicht so genau beschreibe, dass eine dritte Person sie erkennen würde. Ausnahmen gäbe es nur, wenn die Person für die Öffentlichkeit sehr, sehr wichtig wäre, also ein Politiker zum Beispiel. Zu ihrem Schutz anonymisiere ich die Frau aus unserem Koffer. Ich sage ihr in dieser Sendung Anna, ein geläufiger Name in der Dominikanischen Republik. Vielleicht ist Anna schon lange zurück in ihrem Heimatland. Vielleicht wohnt sie in Basel oder sonst noch in der Schweiz. Vielleicht hat sie eine traurige Lebensgeschichte. Vielleicht ist sie glücklich integriert. Vielleicht ist sie tot. Ich will also weitersuchen. Für das schaue ich ein zweites Mal in den Koffer, zusammen mit meinem Nachbar und das mal ein bisschen genauer.
Was ist denn so artistisch trotzdem?
Von Artists in Basel gemacht wurde, in 95.
Artists?
Also 95. 20 Jahre?
20 Jahre her.
20 Jahre.
Die ist jetzt ein bisschen älter, die sieht etwa nur seit 20 Jahren drauf. Wahnsinnig viel, schau mal, das sind die gleichen Verträge. Das ist... Von denen hat es etwa 10. Weihnachtskärtchen. Feliz Navidad. Dominikanische Republik.
Das ist ein Vertrag, ein Standardvertrag, den sie unterschrieben hat.
Nicht sie, der hat, jeder Vertrag ist von einer anderen Person unterschrieben.
Aha. Aber irgendjemand, Romana.
Genau. Komisch.
Viele Verträge, blau, immer ein Original und eine Kopie. Von einer Firma zu Basel, die Cobra Artists heisst. Eine Artistenvermittlung, die vermutlich Frauen als Tänzerinnen ins Land gebracht hat. Die könnten mir doch weiterhelfen.
Cobra Artists Basel. Aktiengesellschaft. Gründungsjahr 1984.
Vielleicht steht etwas im Handelsregister.
Voilà.
Gesellschaft durch Konkurs. Vom 4.11.96 aufgelöst. Liquidiert, okay. Ich finde Namen von ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern, aber keiner lässt sich einfach finden. Und der, den ich finde, hat absolut kein Interesse, mit mir zu reden. Vom Computer aus komme ich nicht weiter. Warum nicht einfach hingehen, in Raum Basel suchen, herumfragen? Aber wo genau? Hinweise deuten auf den Raum Basel-Land hin, aber eine gute Auskunftsstelle finde ich in Basel-Stadt. Ich mache mich auf den Weg. Aliena ist eine Kontaktstelle für Frauen im Sexgewerbe. Die haben vielleicht mehr Ahnung, ein breiteres Netz und könnten etwas über Anna wissen. Aliena liegt an der Webergasse in Klein-Basel, einen am Rhein, mit dem Milieu. An drei Prostituierten vorbei gehe ich ins Haus, ins Büro der Leiterin der Beratungsstelle, der Vicky Eberhardt. Sie erklärt mir, dass die allermeisten Frauen aus wirtschaftlichen Gründen arbeiten.
Natürlich, es gab auch Fälle, wo das Zwangsprostitution oder Menschenhandel involviert waren. Also solche Thematik doch. Aber meine Klienten, die Mehrheit, waren aus wirtschaftlichen Gründen hier. Als Möglichkeit, ein besseres Verdienst, eine Stelle zu finden, eine Möglichkeit, ihre Probleme zu lösen. Eigentlich die meisten von den Problemen sind wirtschaftliche Gründe. Frauen, die die Stelle verloren haben, Frauen, die alleinerziehende Mutter sind.
Etwa 2000 Frauen arbeiten in der Stadt Basel im Sexgewerbe. Frauen von überall, aus Lateinamerika, aus Afrika, Asien, Europa und auch aus der Schweiz. Aliena beratet die Frauen, wenn sie krank sind, wenn sie rechtliche Fragen haben, verschuldet sind, wenn sie einfach ein offenes Ohr brauchen. Der Koffer aus meinem Estrich ist aus den 90er Jahren. Dann sind noch viel mehr Frauen direkt aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz gekommen.
Da meine Muttersprache Spanisch ist und ich die Kultur kenne, habe ich viele Klientinnen aus der Dominikanischen Republik. Es ist eine Zeit, weil sie immer noch hier, aber ich merke, dass Unterschied ist zwischen Frauen aus der Dominikanischen Republik, die nicht direkt aus der Dominikanischen Republik hier in der Schweiz kommen, sondern Frauen, die wohnen in Portugal oder Spanien oder Italien. Frauen, die schon dort eine Stelle hatten, ein Leben hatten, aber durch die Krise seit 3 oder 4 Jahren haben ihre Stelle verloren und sie haben in der Prostitution spät angefangen. Also früher hatte ich Dominikanerinnen kennengelernt, die sehr jung waren, die sind gereist direkt von Santo Domingo in der Schweiz. Und in den letzten Jahren sind mehr Frauen, die schon über 30, die Mutter sind, die eine Familie haben. Ja, und dann sie kommen für einige Zeit, sagen wir, manchmal einen Monat oder sogar Wochen.
In dem Koffer, den ich gefunden habe, da hat es ganz viele Unterlagen. Es hat zum Beispiel ganz viele Verträge, etwa 20 Verträge. Ist eine Vermittlungsagentur für
Tänzerinnen.
Ein Weg, oder, um auch hierher zu kommen, dass viele auch in Kabarets arbeiten, oder was?
Genau, das ist das andere Art. Hier sagen wir, das wäre der legale Weg. Das ist mit Bewilligung L als Tänzerin aus dritten Staaten. Ich bin fast 15 Jahre hier und damals habe ich auch viele Dominikanerinnen als Tänzerinnen. Das ist auch eine, sage ich schon, ein regulierter Arbeitsvertrag, aber das bedeutet nicht immer, dass alles gestimmt hat. Weil, warum haben wir als Klienten gehabt, die Tänzerinnen? Weil natürlich ihre Lohn nicht bekommen haben oder Schwierigkeiten hatten. Aber das war eine, sagen wir, eine legale Weg, dass viele Dominikanerinnen als Tänzerin hier in der Schweiz gekommen sind und gearbeitet, ja, in verschiedenen Kabaretts. Ein Monat in Basel, der nächste Monat nach in Bern und dann in Zürich und so weiter.
Ist es häufig so, dass man dann rotiert in verschiedene Städte?
Normalerweise die Tänzerinnen arbeiten meistens so.
Erklärt Vicky Eberhardt, Leiterin der Beratungsstelle Aliena. Seit Anfang dieses Jahr hat sich das Gesetz geändert. Frauen aus Drittstaaten dürfen neu nicht mehr legal als Tänzerinnen in die Schweiz kommen, wie das Anna wahrscheinlich gemacht hat. Ich zeige Vicky Eberhardt ein Foto von Anna. Sie schüttelt den Kopf, sie erinnert sich nicht. Es ist lang her und werde wahrscheinlich schwierig sein zu finden, weil reden tut man im Milieu nicht gern. Ich bedanke mich. Eine von der knapp bekleideten Frauen vor der Tür winkt mir. Ob Anna als Prostituierte geschafft hat, weiss ich nicht. Ich laufe durch Klein Basel, trinke einen Kaffee. Überlege mir, wie ich plötzlich im Rotlichtmilieu gelandet bin. Was es bedeutet, als Frau hier zu arbeiten, näher an der Schweizer Grenze. Als Frau, die jung hier angekommen ist, voller Hoffnung, nehme ich jetzt mal an. Und vermutlich eine härtere Realität gefunden hat, als sie sich erträumt hat. Aber das sind nur Annahmen. Ich frage mich in der Strasse ein bisschen erfahre ein paar Namen von Restaurants, wo Hinterzimmer Prostituierte arbeiten, wo getanzt wird mit der Möglichkeit für mehr. Die meisten halten sich verschlossen, niemand kennt Anna. Kein Wunder, es ist über 20 Jahre her, seit sie hierher gekommen ist aus der Dominikanischen Republik. Die Dominikanische Republik, ein wunderschönes Land, ein karibischer Inselstaat, der den westlichen Drittel der Insel mit dem ärmeren Haiti teilt. Kilometerlang weisse Strände, Palmen, mitreißende Musik, Hügel, Berge überzogen mit Regenwäldern und Wasserfällen. Ein Paradies. Aber auch ein Schwellenland, das bis vor wenigen Jahrzehnten von einem brutalen Diktator regiert worden ist. Ein aufstrebendes Entwicklungsland, das wirtschaftlich zwar besser dasteht als nach der schlimmen Krise vor 10 Jahren, aber immer noch hoch verschuldet ist. Das Land investiert stark in Tourismus und ist auf die billigen Arbeitskräfte aus dem armen Nachbarsland Haiti angewiesen. Haiti, wo seit dem Erdbeben vor 6 Jahren immer noch schlimm dasteht. Laut Regierung leben aber auch etwa 40% der Dominikaner unter der Armutsgrenze. Kriminalität ist gross, viele wollen nach wie vor auswandern. Die Heim steige ich nochmal in Estrich auf und schaue die vielen Papiere im Koffer ein bisschen genauer an. Da finde ich einen Lohnauszug, der fast auseinandergeht. Auftraggeber Joual Bleu heisst es da. Mal schauen, was im Netz dazu zu finden ist.
Ein zwielichtiger Joual Bleu. Zunzgen. Eintritt als Beiz. Da. Cabaret Night Club. Mit Bildern, die aufpoppen, die ich da nicht unbedingt muss sehen. Login für mehr Informationen.
Jeder vierte Mann in der Schweiz nimmt das Angebot von Sexarbeiterinnen in Anspruch, sagt die Statistik. Wahrscheinlich sind es mehr. Vielleicht erfahre ich ja mehr in einem der vielen Chats, wo sich die Herren austauschen.
Schwalblöd, kann man dort auch was machen mit den Damen, fragt irgendein User der anderen Seite. Ja, sicher kannst du etwas machen. Die Frauen sind allerdings höchstens drittklassig. Ich habe jedoch eine Dominikanerin auf 60 Franken heruntergehandelt.
Die Verlockung ist relativ gross, mich in diesen Chat einzumischen, mich aufzuregen über die Art und Weise, wie von Frauen geredet wird. Aber erstens ist dieser Chat schon ein paar Jahre alt und zweitens bin ich absolut nicht da, zum Moralapostel zu spielen. Im Koffer finde ich eine Kassette unter den Kleiderbeigen, Musik für Tanzeinlagen im Kabarett. Da bin ich gespannt.
Gentlemen, good evening and welcome to the show. We proudly present a young Caribbean lady. Now for you, Miss. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir präsentieren ein an- und aufregendes Girl aus der Karibik. Für Sie heute Nacht, Miss.
Ich versuche, beim Schwal Bleu anzuläuten. Nach einem Monat nochmal und nach weiteren zwei Monaten weiter ein paar Mal. Erfahre schliesslich, dass es seit kurzem nur noch ein Restaurant und gar kein Cabaret mehr ist. Eine Sackgasse also. Langsam glaube ich nicht mehr daran, dass ich Besitzerin finden könnte. Entschließe mich aber nochmal, mein Glück direkt in Basel zu versuchen.
Auf die Tramlinien 3, 6, 14 und 16.
Bei der Milieupolizei, die täglich im Rotlicht unterwegs ist, in den 202 auf die Stadt verteilten Etablissements. Auf der Strasse kann man mir nicht helfen. Vielleicht habe ich im Büro mehr Glück.
Ja, grüezi, ist Patricia Banzer. Danke dir mal.
Der Milieufahnder Urs Wicki vom Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel kennt die junge Frau nicht, die ich ihm auf dem Fotoli zeige. Ich wollte wissen, ob es möglich ist, dass sie heute, 20 Jahre nachdem die Aufnahme gemacht wurde, noch im Milieu schafft.
Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie im heutigen Angebot schauen, was alles auf dem Markt angeboten wird, dann können Sie mit 75 scheinbar in diesem Business noch Geld machen, wenn Sie die richtige Kundschaft treffen.
In Basel hat Prostitution einen speziellen Status. Durch seine Grenznähe und als Messestadt, wo während grossen Anlässen Zahlen von Prostitution und Escort-Service in die Höhe schiessen. Weil der Tänzerinnenstatus Anfang Jahr abgeschafft worden ist, sind Frauen aus Drittstaaten da illegal, erklärt auch der Urs Wicki. Er befürchtet darum, dass in Zukunft immer mehr illegal da arbeiten und dass Preise für die Dienstleistungen der Frauen noch stärker in die Tiefe fallen, als das sowieso schon gemacht haben. Die meisten Frauen kommen zuerst als Touristinnen ins Land und das aus aller Welt.
Also wir haben im Moment schon die meisten Ungarinnen. Ungarn, das ist die Zahl, die wir jetzt sagen müssen, das ist sehr, sehr stark vertreten. Sie haben vorhin die Drittstaaten erwähnt, dort ist es so, dort ist einfach der Reiz da, eben Dominikanerinnen, Brasilianerinnen und so weiter. Wir haben auch Leute aus Russland, Ukraine, ist auch sehr scheinbar beliebt. Und natürlich Leute aus den EU-Staaten. Was bei uns das Problem wird sein, das werden wir dann feststellen, das sind wir sicher ab Juni 2016. Dann ist es so, dass wir EU-27-Erweiterung haben durch die EU-2-Länder. EU-2-Länder ist Rumänien, Bulgarien. Wir wissen, dass dann die Damen von Rumänien, Bulgarien auch dort arbeiten können. Wir können antizipieren aufgrund der Feststellung der deutschen Kollegen, dass das nochmal wird, einen Preiszerfall geben. In Deutschland hat es sogenannte Flat Rate Puff gegeben, wo sie einfach einen gewissen Betrag zahlen und dann können sie sich 3-4 Stunden drin verlustieren. Und wir befürchten, dass bei uns ähnliche Zustände kommen könnten, wenn man dort nicht bereits von Anfang an schaut, dass man das in den Griff kann bekommen kann.
Er muss wirklich sein Team von Milieupolizisten geht durch Basler Etablissement, versucht Menschenhandel auf die Schliche zu kommen, schaut, ob sich Betreiber an Gesetz halten. Häufig ist auch die Migrationsbehörde dabei, wo, wenn Frauen illegal da sind, schlussendlich eine Ausreise einleiten müssen. Häufig sage ich es aber schwierig, Menschenhandel auf die Spur zu kommen.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir stellen fest, dass die Frauen sehr oft nicht bereit sind, auch über schwierige Zustände oder aus unserer Optik manchmal unhaltbare Zustände zu uns zu kommen. Zu kommen und zu sagen, dass etwas nicht gut ist. Weil das ist sehr oft die einzige Möglichkeit für die Frauen, ein Erwerb zu haben. und vielleicht Familien, die sie im Heimatland haben, zu unterstützen. Dann ist auch eine gewisse Scham dahinter, dass sie das nicht offenlegen gegenüber ihrer Familie und dann halt lieber leiden. Das ist unsere Feststellung, die wir machen.
Frauen, die verschiedenen Gefahren ausgesetzt sind?
Gefahren sind natürlich in dem Sinne mal der gesundheitliche Aspekt. Big Five, das sind 5 Erreger, die man heute weiss, die von Syphilis und so weiter, von Hepatitis-Erreger, von AIDS-Thematik und so weiter, die einfach das grosse Problem darstellen. Krankheiten, wo man das Gefühl hat, die wieder eingedämmt sind, die wieder mehr zum Vorschein kommen. Es ist sicher ein gewisses Problem, dass die Frauen sehr oft auch Drogen konsumieren, um irgendwie die psychischen Problemstellungen, die im Zusammenhang mit der Prostitution ins Feld hineinkommt, eben auch bewältigen können. Das ist schon, denke ich mir, die 2 grössten Problemstellungen. Dann kommt sicher auch eine gewisse soziale Isolation dazu. Sie sind unter ihresgleichen, haben den Druck, dass sie das Geld müssen oder wollen heimschicken. Dann kommt sicher ein gewisser Raubbau auch an der eigenen Substanz.
Viele Frauen, sagt Urs Wicki, schaffen den Ausstieg aus dem Milieu nicht. Heutzutage sind die Preise wahnsinnig tief, die Rotationen von Kanton zu Kanton sehr schnell. Ich hoffe, dass die Anna, die vermutlich Besitzerin von meinem Koffer ist und in meinem Haus in Zürich gelebt hat, dass sie genug Schutz bekommen hat, den Ausstieg geschafft hat. In der Dominikanischen Republik, in Basel, in Zürich oder sonst niemand. Zurück zu Zürich steige ich ein drittes Mal zum dunkelgrünen Koffer in Estrich. Am meisten fesseln mich die persönlichen Fotos. Aufgenommen Mitte 90er Jahre steht da ein Paar an der Basler Fasnacht. Die Frau darauf wirkt sehr jung, in einer viel zu grossen Jacke und aufgemaltem Katzengesicht lacht sie in die Kamera. Ich merke, dass sie mir auch ein bisschen leid tut. Mein Schicksal war sicher ein einfacheres. Es hat mich nie vor so grundlegende Entscheidungen gestellt, wie das Land müssen zu verlassen, den Körper einzusetzen, um weiterzukommen. Vielleicht ist mein Mitleid aber völlig deplatziert. Wieder bin ich dran, den privaten Inhalt von dem Koffer als Journalistin zu beschreiben. Wie wäre das für mich, wenn jemand eine Schublade aus meiner Vergangenheit aufziehen würde und öffentlich darüber berichten? Meine Rechte als Journalistin habe ich abgeklärt. Wenn ich Anna nicht mit richtigem Namen erwähne, ist das kein Problem. Aber wie ist das aus ethischer Sicht? Ist es richtig oder falsch, darüber zu berichten? Ich treffe mich auf dem Heimweg am Hauptbahnhof Zürich mit Dominik Strebel, Leiter vom Diplomlehrgang Journalismus am MATZ, der Schweizer Journalistenschule zu Luzern. Er ist Professor für Medienethik. Beim Kaffee schildere ich ihm mein Anliegen. Grundsätzlich müsse jeder Journalist selber entscheiden, wie fest er oder sie Unterhaltung machen will, Boulevard oder eben sachlichen Journalismus. Zum Beispiel auch beim Beschreiben der Fotos aus dem Koffer.
Die Frage ist dann nachher, wie voyeuristisch sie die Fotos schildern. Also grundsätzlich sagt man dort dann auch, dass man das Ganze muss verhältnismäßig sein, also dass man es möglichst ein mildes Mittel muss wählen, also dass sie nur das Nötigste würden schildern, was sie müssen, dass der Hörer auch einen Eindruck hat, was man dort sieht oder was das eigentlich ist und nicht in jedes Detail hineingehen, wo dann nur noch rein Voyeurismus bedient. Da gibt es unterschiedliche Formen, die Art und Weise, wie sie das machen, ist recht entscheidend.
Gut, aber auch wenn ich die Fotos dezent beschreibe. Der Fakt bleibt, Nacktfotos in einem Koffer machen neugierig und sind interessant. Aber sind sie interessant genug, um eine Geschichte zu rechtfertigen, die Person aufzuspüren? Ja, sagt Dominik Strebel.
Ihr Ansatz ist ja eigentlich ein Reportagenansatz. Sie sagen, ich führe den Hörer in eine Welt, die wichtig ist in unserer Welt, wo wichtige Sachen passieren, wo man muss hinschauen, wo man muss kennenlernen, auch wenn man wieder orientiert sein über die Welt oder Entscheide treffen, politische, wo es um, weiß nicht was, um Rotlichtmilieu geht. Also der Reportagenansatz, der hat auch eine sachliche Rechtfertigung, dass man eintaucht in eine fremde Welt.
Dem Hörer etwas zeigen, was er sonst nicht würde sehen, in ein Milieu führen, wo er nachher ein bisschen mehr darüber weiss. Mein Milieu, Parallelwelt Rotlicht, Gabaret, Kontaktbar, der Strassenstrich. Eine Welt im Graubereich, die häufig in die Illegalität kippt. Darum eine andere Frage an Dominik Strebel. Wenn ich bei meiner Recherche von Missständen erfahre, also von etwas, das nicht sauber läuft, muss ich das anzeigen?
Sie haben keine Meldepflicht. Also auch wenn Sie von einem Delikt erfahren, müssen Sie das nicht melden. Und man sagt eigentlich auch, medienethisch, der Journalist soll eigentlich nicht Akteur werden. Also es ist eigentlich nur in Ausnahmesituationen, dass die Journalisten selber von sich uns nachher Anzeige einreichen. Wenn es aber zum Beispiel um Menschenhandel geht, also wenn sie jetzt beispielsweise würden einen Menschenhandelring auf die Schliche kommen, sie würden das senden, dann könnte die Staatsanwaltschaft sie einvernehmen und sie müssten ihre Quellen offenlegen.
Bei leichten Delikten muss man das als Journalist nicht, dann gilt der Quellenschutz. Das heisst, ich kann die Auskunftspersonen geheim halten. Eine letzte Frage beschäftigt mich. Im Rotlichtmilieu wird nicht sehr freimütig Auskunft geben. Das verlockt natürlich dazu, ein Mikrofon oder ein Visitenkärtchen nicht zuvorderst zu heben. Wann muss ich dann sagen, dass ich als Journalistin unterwegs bin und wann darf ich es auch verschwiegen?
Wenn Journalisten etwas machen, das jeder andere auch machen würde, ich weiß nicht was, Coiffeurpreise vergleichen, dann muss er nicht jedem Coiffeur, den er anruft, sagen, ich bin übrigens Journalist und ich mache so einen Preisvergleich, sondern er kann einfach als Privatperson die Informationen reinholen und nachher einen Bericht darüber machen. Aber wenn er nachher Fragen stellt, wo man nicht einfach einen beliebigen Dritten sagen, sondern wo für den Journalist wesentlich ist, dann muss er offenlegen, dass er Journalist ist. Außer es ist eine Situation, die von öffentlichem Interesse ist und er würde nie die Informationen bekommen, wenn er würde sagen, dass er Journalist ist. Das sind so die Voraussetzungen von der sogenannten verdeckten Recherche.
Sagt Dominik Strebel von der Journalistenschule Matz. Während der Recherche, während ich nach der Anna suche, muss ich also nicht immer erwähnen, dass ich Journalistin bin. Aber wenn es dann um Aufnahmen geht, dann natürlich schon.
Dann wechselt man dann von der Medienethik ins Medienrecht, weil verdeckte Aufnahmen mit Tonband oder mit Kamera, die sind medienrechtlich verboten. Und dort braucht es ein grosses öffentliches Interesse, dass man verdeckt aufnehmen kann. Ich denke, das Entscheidende dort ist, dass sie nach dem Schluss, wenn sie zu dieser Person kommen, dass sie offenlegen, ich bin Journalistin, das ist mein Anliegen und dort nicht tricksen.
Nicht tricksen und vor allem bei einer Person, die nicht mediengewandt ist, erklären, was ihre Rechte sind. Dass sie Zitat darf gegenhören, dass sie das Recht hat, auf Vergessen nicht mitzumachen, keine Auskunft zu geben. Aber so weit bin ich leider gar nicht. Alles, was ich bis jetzt weiss, ist, dass ich eine Frau suche, die vor über 20 Jahren mit etwa 20 aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz gekommen ist. Es sieht nicht gut aus. Entweder gebe ich jetzt auf oder ich versuche mir einen neuen Zugang zu verschaffen in die dominikanische Szene. Die Vicky Eberhardt von der Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe Aliena hat mir einen Tipp. Ein Coiffeursalon, wo Frauen aus der Dominikanischen Republik häufig hingehen und gegangen sind. Wo tratscht man mehr als beim Coiffeur? Ein guter Tipp. Ich zeige der Besitzerin das Fotos von Anna und traue meinen Ohren nicht. Tatsächlich. Sie kennt sie, obwohl das Fotos 20 Jahre alt ist. Das ist Anna, sagt sie. Natürlich mit dem richtigen Namen. Das ist Anna und vielleicht wissen wir mehr über sie in einem kleinen karibischen Restaurant nicht weit von hier, im La Cosina in der Nähe der Basler Kaserne. Das heisst, Anna lebt noch. Ob ich sie finde oder nicht, diese Nachricht freut mich sehr. Im kleinen, weiss-blau eingerichteten Restaurant läuft karibische Musik. Man ist ein bisschen misstrauisch, als ich Anna ihr Fotos zeige. Kein Wunder eigentlich. Warum sollte man mir von einer Frau erzählen, nur wegen einem Koffer? Ich trinke ein Gocki, warte aber umsonst auf Auskunft über Anna. Dafür kommt mein Gespräch mit dem Koch, der auch aus der Dominikanischen Republik kommt. Seine Geschichte nimmt mich Wunder, weil sicher gibt es viele, die Ähnliches erlebt haben wie er, die das Land verlassen haben. Und vielleicht bringt es mich auf eine Spur.
Soy de la parte sur de la República Dominicana, de la provincia Bauruco, de Neiva.
Er ist 37, heisst Vialides Sanchez und kommt vom Süden von der Dominikanischen Republik. Vor 10 Jahren ist er auf Spanien ausgewandert, weil er einfach zu wenig Perspektiven hatte.
Mi hermana ya estaba radicada en lo que era España, en lo que es España, y a través de ella, pues, con una invitación.
Seine Schwester hat dann schon in Spanien gewohnt, erzählt er. Durch seinen Schwager konnte er auf einer Baustelle arbeiten. Eine schwere Zeit am Anfang, das Umgewöhnen, der Kulturschock, sogar Spanisch, das anders war als zu Hause. Und auch in der Schweiz hat er das Heimweh nie losgebracht.
Totalmente, todo lo dominicano que salimos de nuestra tierra, salimos con el dolor en el alma, porque es una tierra preciosa.
Jeder verlässt das Land mit dem Gedanken, sein Leben zu verbessern. Aber alles zurückzulassen, die Familie, die Kinder, seine Kultur, das sei hart. Er sagt zufrieden, aber Fakt bleibt, dass man in der Schweiz das macht, was die Schweizer nicht machen wollen. Wie in der Dominikanischen Republik Leute aus dem armen Nachbarstaat Haiti das machen müssen, was die Dominikaner nicht machen wollen. Wirklich glücklich sei er darum nicht. Der Gedanke, der Wunsch, wieder zurückzugehen, um in seinem Heimatland leben und dort sterben, sei immer präsent.
Mein mayor deseo es volver a mi país y con otra perspectiva, sea de futuro, de negocio, de trabajo, ya puedo decir que tengo más.
Er würde sehr gerne zurückgehen und mit dem, was er in der Schweiz gelernt hat, sein eigenes Geschäft aufmachen. Als Angestellter sind wir in der Dominikanischen Republik sehr limitiert, auch wenn man sich immer weiterbildet. Und wie ist das für ihn, wenn er Frauen sieht aus seinem Land, die da häufig als Tänzerinnen und als Prostituierte arbeiten?
Para mí, eso me duele mucho, porque son mujeres que vienen con un propósito de hacer dinero rápido.
Es tut ihm sehr weh, weil die Frauen, die hierher kommen, denken nicht, dass sie das langfristig machen. Sie machen es zum Beispiel, um zu Hause ein Haus zu kaufen, erzählt er. Sie verlassen aber Familien und Kinder und gehen da mit Männern ins Bett, die Geld haben. Wenn sie dann zurück in ihr Land gehen, geht die Familie kaputt, weil sie entehrt sind. Er selber könne zufrieden sein. Im kleinen dominikanischen Restaurant bei der Kaserne kann er etwas machen, was er schätzt und leidenschaftlich gerne macht, nämlich kochen.
De ahí para adelante pues nació mi gran pasión por la cocina y hasta ahora gracias a Dios sigo disfrutando de ella y haciendo lo que me gusta.
Ich esse einen Teller Reis mit Mango, aber eigentlich bin ich wegen der Anna da angekommen. Eine zähe Angelegenheit die suche ich. Ich komme einfach nicht weiter. Zwei Wochen später. Ich gehe nochmal ins Internet.
Baselcabaret.ch. Puh. Le Privé, Happy Night, Frisco Bar, Elegance, Nightlife, Red Rose, Sankt Pauli.
Und auch das Gefühl, wahrscheinlich kann ich die Suche aufgeben. Ein Wimmeln von Etablissement, von Kontaktbar, alle abklappern macht wenig Sinn. Aber ich entscheide mich ein letztes Mal, durchs Rotlichtmilieu von Basel zu spazieren, mit den Leuten zu reden. Beim Umlaufen fällt ein Name ein paar Mal. Der Name von einem Mann, den alle kennen, der im Raum Basel mit der Dominikanischen Republik zu tun haben. Der Rolf Weltner. Ich komme seine Nummern über und rufe ihn an. Der Zufall will es, er ist der Besitzer vom Restaurant La Cocina, wo ich zwei Wochen vorher war. Dort treffe ich ihn kurz später. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden. Vielleicht ist es besser, einfach mal mit ihm zu reden, ohne gerade nach der Anna zu fragen. Rolf Weltner erzählt mir von den Leuten, die aus der Dominikanischen Republik hierher sind. Früher bis zur Visumspflicht, Mitte 90er Jahre, waren das vor allem Frauen gewesen. Jetzt sage ich das etwa halb-halb. Viele Männer arbeiten auf dem Bau, viele Frauen, die er kennt, waren zuerst als Tänzerinnen da und haben dann geheiratet. Die einen haben ihren Weg gemacht, die anderen haben nicht mal Geld zum Zurückreisen, leben von der Sozialhilfe. Er selber hat eine Frau und eine Ex-Frau aus der Dominikanischen Republik. Er ist in das Land verliebt und das schon lange.
Ich reise eigentlich seit Anfang der 90er Jahre in die Dominikanische Republik. Ich war mehr als 100 Mal dort und tun eigentlich auch seit dieser Zeit Projekte in der Schweiz umsetzen, die in irgendeinem Rahmen mit der Dominikanischen Republik zusammenhängen.
Wie haben Sie denn da Feuer gefangen? Also wie ist das dazu gekommen, dass Sie das erste Mal dort hin sind?
Ich habe jemanden kennengelernt in der Schweiz, eine Dominikanerin, und bin in so ein bisschen den Kreis gekommen und habe dann müssen für einen Kollegen etwas machen. Und bin das erste Mal in die Dominikanische Republik gereist. Es hat mir gefallen, es gefällt mir immer noch, weil es ist ein sehr eigenartiges Land. Sehr vielfältig, also auch von der Geografie her. Die Leute, wie sie sind, weil sie sind sehr offen, sie lachen die ganze Zeit. Sie haben ein schlechtes Sozialnetz, sehr schlecht, aber sie sind selber organisiert. Zum Beispiel in der Schweiz ist es schwierig, wenn sie jemanden fragen, ob man Geld ausgelehnt hat. Das macht man da nicht und dort ist das völlig normal. Es ist gleich wie die Frage, hast du Hunger? Kannst du mir Geld geben? Das ist normal.
Geschäfte machen liegt dem Rolf Weltner im Blut. Er hat früher Waren, Lebensmittel importiert, ein erstes dominikanisches Lädeli, Restaurant aufgetan, dann ein Reisebüro, dann ein Disco und dann eine andere Disco. Darum kenne er auch viele Striptease-Tänzerinnen. Es tut ihm leid, dass so viele Frauen in der Dominikanischen Republik Prostitution im Ausland als einzige Chance sehen, Und heute sei das da noch viel schwieriger als früher.
Wenn Sie jetzt schauen, vor 20 Jahren waren die Preise ganz nicht anders als hier. Dort hat es schon Leute gehabt, die Geld verdienen konnten. Aber heute, wenn man hört, was da für Preise sind, es ist extrem. Ich habe von Fällen gehört, die sich Geld schicken lassen aus der Dominikanischen Republik, um wieder retten und zu reisen. Die gehen von anderen Erwartungen aus. Die meinen eben wirklich, es sei so, als wenn man da ist, dass dann genug Geld da ist, um zu kaufen, was man will.
Aber eben, es war auch früher ein bisschen einfacher gewesen als jetzt.
Ja, sicher. Also, gerade so die Zeiten, wo die Kabarets so richtig floriert haben, weiss ich von Leuten, die 1'000 Franken am Tag gemacht haben.
Das ist heute absolut unmöglich.
Unmöglich. Unmöglich.
Die goldenen Kabarett-Zeiten sind schon lange vorbei. Etwas, was wir ihm dann aber häufig nicht glauben wollen.
Gerade in der Dominikanischen Republik meinen sie, man lüge sie an. Jemand hat mir mal gesagt, habe ich gefragt, was meinst du, warum was die Leute, die reisen, nicht mehr zurückkommen? Er hat gesagt, weil sie kein Geld haben. Ja, was du erzählst, weil es ihnen so gut geht dort. Also es ist so das, was sie können es nicht glauben.
Neben dem Restaurant, wo wir drin sitzen, will Rolf Feldner wieder eine neue Disco auftun und vielleicht Reisen auf den karibischen Inseln anbieten. Im Land gäbe es durchaus Potenzial.
Tan blanca, tan linda, quisiera soñar. Allá en la portada, siempre enamorada, ella de espera.
Gut, der Rolf Feldner scheint viele von den rund 2'000 Leuten aus der Dominikanischen Republik, die im Raum Basel wohnen, zu kennen. Kennt er auch Anna? Frage ich vorsichtig. Er lacht, klar, er hat mit ihr geschafft. Endlich, das muss er sein, der Schlüssel zu der Besitzerin von meinem Koffer. Auf dem Weg zum Bahnhof frage ich ihn, wie er Anna kennengelernt hat.
Ich habe als Tänzerin kennengelernt. Ich hatte dort einen Kollegen, der ein Geschäft hatte. Und sie war dann irgendwann mal dort.
Also ein Nachtclub, oder?
Nachtclub, ja.
Also und die Bekanntschaft ist dann einfach geblieben? Man kennt sich?
Die ist geblieben, man kennt sich gut, ja.
Er hätte ja ausgeholfen für seinen Freund, der den Nachtclub geführt hat, hätte mal die unangenehme Aufgabe gehabt, den Frauen mitzuteilen, dass wir es nicht zahlen können. Unter ihnen auch die Anna. Aber er und Anna sind heute gut befreundet. Er gibt mir ihre Nummern. Ein Stück Papier, 10 Zahlen, die zu der Besitzerin vom Koffer führen. Ich rufe an. Anna, sagt eine tiefe Frauenstimme. Es ist sie. Ich habe sie tatsächlich gefunden. Aber sie ist skeptisch, weiss nicht, was sie von mir halten soll. Verständlicherweise. Sie fragt, warum ihr Leben für andere interessant sein soll. Ich lasse ihr Zeit und sage, ich melde mich ein anderes Mal. Ich sage ihr, ich könne ihr den Koffer auch schicken, falls sie das Stück aus ihrer Vergangenheit will. Dass sie selber entscheiden kann, ob sie Auskunft geben will, etwas über ihr Leben erzählen will. Acht Wochen lang höre ich nichts. Dann, es sei okay, ich soll vorbeikommen. Ob sie etwas von sich erzählen will, weiss ich nicht. Ich packe den Koffer und mache mich auf den Weg. Ich bin sehr neugierig auf die Frau, die ich mir monatelang versucht habe vorzustellen. Eine Wohnung in Rot-Weiss. Glastisch, weisse Stühle, Rot-Sofa. Anna raucht, vielleicht aus Nervosität. Ich finde, sie sieht gut aus. Zusammengebundene Haare, schwarze Kleider, ein Lächeln. Wir schwätzen nicht. Anna schaut still den Kofferinhalt an, wie ich vor ein paar Monaten. Ich schaue zu, wie sie ihre Vergangenheit schaut. In der Vergangenheit sagt sie dann, wo sie nichts mehr damit zu tun haben. Aber dann erzählt sie doch von sich. In gutem Deutsch mit spanischem Akzent. Sie sei im Norden der Inseln aufgewachsen, mit einem Bruder und einer Schwester und mit der alleinerziehenden Mutter.
Das war nicht einfach für unsere Mutter. Sie hat immer für uns gearbeitet. Wir hatten nie Hunger, aber doch immer Schwierigkeiten mit dem Geld. An Weihnachten hatten wir einen Apfel für alle drei Kinder zusammen. An der Schule mussten wir die Uniform viel zu lange tragen.
Anna ist nicht lange in die Schule. Mit 13 hat sie ein Englischdiplom gehabt, hat angefangen in einer Autovermietung zu arbeiten, dann an einer Hotelrezeption. Der Lohn war etwa bei $200 im Monat. Niemand hatte eine Krankenkasse gehabt. Häufig musste sie Schulden machen. Mit 20 ist sie dann in die Schweiz gereist.
Ein paar Cousinen wohnten schon in Basel als Tänzerinnen. Ich wusste, was mich erwartete. Es war schwierig für meine Mutter, dass ihr jüngstes Kind wegging. Sie wusste die Wahrheit. Klar, jede Mutter will, dass ihre Tochter Ingenieurin oder Architektin wird, aber sie musste das akzeptieren.
Als Tänzerin hat Anna an verschiedensten Orten in der Schweiz geschafft. Niemand hat sie dazu gezwungen. Sie hat keinen höheren, aber einen fixen Lohn gehabt. Keine einfache Zeit, eine Zeit, wo sie sich aber nicht dafür schämt. Und es sei auch eine gute Zeit gewesen.
Ich kannte Russinnen, Dominikanerinnen. Wir haben getanzt und getrunken. Das konnte auch lustig sein, nicht immer traurig und langweilig. Das Schwierigste war das Trinken. Ich war mir nicht gewohnt, Champagner zu trinken, aber das mussten wir mit den Gästen. Niemand hat uns gezwungen, uns zu prostituieren. Das war uns selbst überlassen. Es war auch immer jemand da, der Schutz geboten hat. Wir hatten auch ein Privatleben, konnten uns frei bewegen, Kaffee trinken, essen gehen, wenn wir jemanden kennengelernt haben zum Beispiel. Wir wurden auch nicht komisch angeschaut in der Migros oder im Coop.
Zu ihrer Zeit sei das Arbeiten im Milieu viel besser gewesen als heute.
Heute ist es schlimm. In der Prostitution gibt es viele Drogen. Davon haben wir früher nichts gehört. Wir haben auch nichts von Vergewaltigungen gehört. In den heutigen Kontaktbars sind die Frauen weniger geschützt, müssen mit den Männern in ein Zimmer oder zu ihnen nach Hause. Das ist gefährlich. Gut, manchmal hatten wir schon auch ein wenig Angst vor den Männern. Einmal in Thun war die Angst sehr groß. Ich habe mit einer Brasilianerin gewohnt und wir haben uns immer versteckt, wenn es geklingelt hat.
Anna hat schnell jemanden gefunden zum Heiraten, um aus dieser Situation rauszukommen. Und der Mann hat kurz in meinem Haus in Zürich gewohnt. Der Ort, wo ich den Koffer gefunden habe. Sie selber war nicht lange da, kann sich aber gut erinnern an das Haus, an den Garten, an das Wegli, das zum Haus geführt hat. Sie wollte weiterkommen, hat Deutsch gelernt und einen Job im Service angenommen. Auch heute arbeitet sie noch in einer Bar und hat ein 11-jähriges Töchterli. Und das Töchterli sei einer der Hauptgründe, warum sie die Vergangenheit die Vergangenheit sein lassen.
Zu vielen Frauen aus der Dominikanischen Republik habe ich keinen Kontakt mehr. Sie sind nach der Heirat häufig desillusioniert worden, haben keinen Antrieb mehr gehabt, sich nicht integriert, vom Sozialamt gelebt. Ich aber bin zufrieden, auch wenn ich immer wieder Heimweh habe. Zurück in die Dominikanische Republik will ich nicht, vor allem wegen der Zukunft meiner Tochter. Sie hat hier Chancen. Und ich will, dass sie ein stolzer Mensch wird.
Anna vertieft sich nochmal in den Inhalt vom Koffer, in die Fotos, Briefe, Unterlagen. Vielleicht rührt sie ihn nachher weg. Ihr Leben hätte so oder so herauskommen können. Aber es sei ein gutes geworden, sagt sie. Keins, das mein Mitleid braucht, das spüre ich deutlich. Weil Anna ist so geblieben, wie ihre Tochter soll werden, eine stolze Frau.
«Der Koffer im Estrich, eine Spurensuche» von der Patricia Banzer war das. Die Sendung «Doppelpunkt» zum Nachhören und als Podcast. Abonnieren, alles zu finden auf srf1.ch.
SRF 1 «Doppelpunkt» Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.